In diesem Vortrag spricht Matthias Lohmann über das Thema Ein Leib, viele Glieder, warum gelebte Mitgliedschaft wichtig ist. Der Vortrag wurde auf der E21 Regionalkonferenz Unna 2022 gehalten.
Euch zuerst einmal ein bisschen mit hineinnehmen in das, was Evangelium 21 eigentlich genau ist und tut. Ich werde es kurz halten, aber ganz kurz, Evangelium 21 ist entstanden wirklich aus einer Gruppe von Pastoren und Theologen, die ein gemeinsames Anliegen hatten. Wir haben uns 2009 zum ersten Mal getroffen in der FEG München Mitte auf meine Einladung hin mit Pastoren, ältesten Theologen, die alle das Gefühl hatten, das, was ich glaube, wofür ich eintrete, das glaubt eigentlich kein anderer mehr. Also die Einladung, die ich damals geschickt habe, ging an die 15 Alleinigen. Ja? Und habe gesagt, ihr seid nicht allein. Und ich wollte eigentlich nur, dass meine Freunde sich kennenlernen. Ich hätte die im Laufe der Jahre davor kennengelernt und habe sie zusammengebracht. Und wir haben von einem Donnerstagnachmittag bis zu einem Samstagmittag zusammengesessen in Gottes guter Fügung hatten wir am Donnerstagabend John Piper zu Gast. Ich weiß, das passiert im echten Leben nicht, aber so war das. Das war auch der Grund, warum die alle gekommen sind. Ja? Das war mir schon klar. Und wir haben dann am Samstagmittag, jeder hat erzählt aus seinem Dienst, wie geht es in deiner Gemeinde, was ist los, was sind deine Herausforderungen, was sind deine Kämpfe. Und es waren intensive Gespräche, wir haben viel füreinander gebetet, viel voneinander gehört. Und was wir am Ende gemerkt haben, es war so unvorstellbar gut zu merken, wir sind nicht allein. Und wir haben am Ende da gesessen, am Samstagmittag, und wir sind durch den Raum gegangen und wir hatten Tränen in den Augen. Ich kriege heute noch Tränen, wenn ich darüber berichte, weil das so bewegend war. Und wir haben am Ende, es ging so rum und jeder sagte, wie wunderbar das war, diese Gemeinschaft im Geist zu erleben, die uns so oft fehlt. Und ich glaube, der fünfte oder sechste hat gesagt, ja, übrigens, der Abend mit John Piper war auch ganz gut. Und also, ja. Wir hatten John Piper vergessen. Das sagt alles. Und dann war unser Anliegen, wie können wir anderen Anteil daran geben? An dem, was wir erleben. Geistliche Gemeinschaft von Männern, die sagen, das Wort Gottes, die Bibel ist das Wort Gottes, irrtumslos, unfehlbar. Wie können wir Menschen Anteil geben an einem Evangelium, das die Souveränität Gottes, die Herrlichkeit Gottes klar im Blick hat und nicht ein humanistisches Evangelium, ein humanistisches Verständnis von Gott, wo Gott letztendlich dem Menschen untergeordnet ist und Gott sich zurückzieht, damit der Mensch machen kann. Und daraus entstanden, wir haben uns immer wieder getroffen, haben Theologie weiter diskutiert und haben dann gesagt, wir wollen damit an die Öffentlichkeit gehen. Und so haben wir 2011 im Sommer die erste Evangelium 21-Konferenz gestartet, das Evangelium 21, wir haben überlegt, wie nennen wir das Kind jetzt. Ich werde immer wieder gefragt, was bedeutet die 21 eigentlich? Ja, wir haben gesagt, das gute alte Evangelium im 21. Jahrhundert. Ja, wir haben gedacht, länger wird es uns wahrscheinlich nicht geben. Also Evangelium 22 müssen wir uns keine Gedanken drüber machen. Uns wird es dann auf jeden Fall nicht mehr geben. Das sollen dann andere, falls es das noch braucht. Unsere Hoffnung war, dass es uns nicht lange brauchen wird, sondern dass eine Wiederbelebung kommt von diesen geistlichen Wahrheiten, so dass Evangelium 21 verschwinden kann. Denn wir verstehen uns als ein Werk, das Menschen sammelt, Geschwister sammelt, zurüstet, ermutigt, sie neu ausrichtet, sodass Gemeinden wiederbelebt werden. Das ist unser Ziel. Deswegen solche Konferenzen, deswegen eine Webseite, die sehr lebendig ist, ein Blog, auf dem fast jeden Tag neue Ressourcen erscheinen, deswegen auch Publikationen, die wir rausgeben. Ihr seht, da hinten liegen ja auch ein paar Booklets aus, habt ihr vielleicht schon welche mitgenommen. Die kann man auch kostenlos von der Webseite herunterladen. Also das ist im Prinzip unser Dienst, Ressourcen zur Verfügung zu stellen, Vernetzung zu ermöglichen, Geschwister zu ermutigen, anzuspornen, damit lebendige Gemeinden in unserem Land bestehen bleiben, weiter wachsen, neue entstehen. Das ist Evangelium 21, nicht mehr, nicht weniger. Ich hoffe, das hilft als kurze Erklärung dazu. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich in der nächsten Pause greifen. Und dann können wir darüber weiter ins Gespräch kommen. Wir leben komplett von Spenden, sind also dankbar für die Kollekte. Gerade herzlichen Dank für alles, was ihr gegeben habt. Und dankbar auch für alle, die regelmäßig geben. Ich weiß, es gibt eine ganze Reihe von Geschwistern, die regelmäßig einen kleinen Betrag überweisen. Manche Gemeinden haben Evangelium 21 in ihr Budget aufgenommen und gesagt, das ist ein Dienst, den wir fördern wollen. Also wenn euch danach ist, sind wir dankbar für alles, was ihr gebt in Unterstützung unserer Arbeit. Alles, was wir dann produzieren an Ressourcen, versuchen wir kostenlos weiterzugeben. Das heißt nicht, dass es uns nichts kostet, aber wir wollen, dass es so nichts kostet. Von daher, die Booklets, wie gesagt, sind alle grundsätzlich immer gratis und auch kostenlos runterladbar auf der Webseite. Und damit machen wir einen Cut und kommen zum eigentlichen Vortrag. Und ich bete noch einmal. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken dafür, dass du uns gerufen hast aus dieser Welt heraus, dass du uns Christen sammelst in lokalen Gemeinden. Danke, dass du das Haupt der Gemeinde bist, aber danke auch, dass du mit uns Gemeinde baust. Hilf uns jetzt genauer zu verstehen, warum wir Teil von Gemeinden sein sollen und wozu das eigentlich genau gut ist. Wir bitten dich, dass du uns so führst und hilfst, zu verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Ich möchte beginnen mit einer Frage. Warst du schon einmal an einem Ort, ohne genau zu wissen, was du da eigentlich solltest? Also mir ist das mal sehr prägnant passiert, als ich noch in der Wirtschaft tätig war. Ich war gerade, hatte gerade meinen Job gewechselt und hatte angefangen, für einen Executive Vice President von Siemens in den USA zu arbeiten. Und dann hatte der Herzprobleme und musste ins Krankenhaus und hat gesagt, Matthias, das ist ein wichtiges Meeting. Kannst du da als für mich hingehen als Vertreter? Es war also ein Siemens Executive Management Meeting. Ich als paar 20-Jähriger in Vertretung von Dr. Jeremiah Murphy bin da also hingefahren und hatte keine Ahnung, um was es da geht und was ich da sollte. Irgendwann fragte mich jemand, und was machst du hier? Und ich wusste es eigentlich auch nicht so genau. Es war fürchterlich. Mir passiert das aber auch in anderen Situationen. Also manchmal gehe ich einkaufen und meine Frau hat mir vorher gesagt, was ich mitbringen soll. Und oder vielleicht warst du schon mal bei einer Party, wo du mitgenommen wurdest, aber du kennst keinen und fühlst dich auch so ein bisschen deplatziert. Das kommt vor, ne? Nun, vielleicht geht es uns manchmal auch so in der Gemeinde. Was soll ich eigentlich hier? Wozu ist das gut? Und darüber möchte ich mit uns nachdenken, warum sollen wir in einer Gemeinde sein? Nicht nur im Gottesdienst, sondern warum sollen wir Mitglied einer Gemeinde sein? Ich möchte also konkret eigentlich über zwei Fragen mit uns nachdenken. Kurz und knapp am Anfang, warum Gemeindemitgliedschaft für Christen nicht optional ist, sondern biblisch gefordert. Und dann ausführlicher, warum gelebte Mitgliedschaft wichtig ist, das heißt, wozu der Mitgliedschaft wirklich gut ist. Ja, das sind die beiden Dinge, über die ich nachdenken möchte mit uns. Ich werde nicht das tun, was Rudi gerade so wunderbar getan hat, nämlich Gottes Wort an einer Stelle aufschlagen und einen Text predigen. Das ist das, was ich jeden Sonntag in der Gemeinde tue, textauslegend predigen. Das ist das, wofür Evangelium 21 steht. Dieser Vortrag wird genauso wie der Vortrag heute früh bei der Präkonferenz wieder eher ein thematischer Vortrag sein. Das heißt, ich werde an viele Bibelstellen springen. Das macht die Sache vielleicht ein bisschen schwieriger. Deswegen nutze ich gegen meine sonstigen Gewohnheiten hier auch Folien, PowerPoint, um uns so ein bisschen mit hineinzunehmen. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zum ersten Punkt. Also, warum sind wir in der Gemeinde? Ein paar Vorbemerkungen überhaupt erstmal zur Gemeinde. Gemeinde ist uns sehr klar, im Griechischen Ekklesia, die Herausgerufenen, die Versammelten. Das heißt, die Gemeinde ist die Versammlung derjenigen, die aus der Welt herausgerufen und unter die Herrschaft Jesu Christi gerufen sind. Und das hat zwei Aspekte, die wichtig sind, die wir von vornherein verstehen müssen und die mir wichtig sind, dass du sie verstehst. Wenn du Christ bist, dann bist du herausgerufen aus der Welt. Herausgerufen aus einem Leben, das Existenz war, aber nicht wirklich Leben, denn von Natur aus sind wir geistlich tot. Tot in unseren Übertretungen und Sünden, wie Epheser 2,1 sagt. Das heißt, wir sind herausgerufen allein aufgrund der Gnade Gottes, die in unser Leben gekommen ist. Wir durften das Wort Gottes hören, wir durften das Evangelium glauben und so sind wir herausgerufen aus der Welt. Ich hoffe, das trifft auf jeden hier unter uns zu. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr zu einer Konferenz kommt als Nichtchristen, ist nicht besonders groß, aber es kommt vor. Von daher möchte ich einfach noch mal kurz sagen, wir als Menschen sind von Gott geschaffen, um unter seiner guten Herrschaft zu leben, uns an ihm zu erfreuen, ihn abzubilden gegenüber aller Schöpfung. Aber wir Menschen, die ersten Menschen wollten das nicht. Sie wollten nicht unter Gottes guter Herrschaft leben. Sie wollten sein wie Gott. Sie wollten an seine Stelle treten. Sie wollten selber Gott sein. Und deswegen, weil sie gegen Gott rebelliert haben und damit Gott eigentlich unähnlicher wurden, weil Gott niemals rebelliert, weil Gott treu ist und Menschen untreu wurden, konnten sie nicht mehr in der Gegenwart Gottes sein. Menschen sind von Gott getrennt und waren verloren in einer gefallenen Welt. Und Gott in seiner großen Gnade, da wo wir Menschen weder zu Gott wollten noch konnten, kam Gott zu uns in Jesus Christus. Er hat für uns gelebt, wie wir hätten leben sollen, ist für uns gestorben, für unsere Sünden, hat unsere Schuld auf sich genommen. Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben. Und dann hat er seinen Geist gesandt, er hat sein Wort gesandt und die Verkündigung von Gottes Wort und das Wirken seines Geistes führt dazu, dass Menschen, die dieses Wort hören, dieses Wort vom Kreuz, dieses Evangelium von Jesus Christus, dem Retter und Herrn, dass Menschen aus der Welt herausgerufen werden. Ich hoffe, du hast diesen Ruf gehört. Wenn das für dich nicht ganz klar ist, dann hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die, die neben dir sitzen, dir das erklären können. Und ich möchte dir Mut machen, komm in der Pause mit denen ins Gespräch. Das ist das Wichtigste, was du verstehen kannst. Herausgerufen aus dieser Welt, herausgerufen aus einem alten Leben. Aber dabei hört es nicht auf. Du bist nicht einfach nur herausgerufen, sondern du bist hineingerufen in die Gemeinschaft der Glaubenden. Und das ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen. Wir werden vom Herrn zusammengerufen. Und in gewisser Weise werden wir natürlich erstmal hineingerufen, einfach in die Nachfolge Jesu und damit in eine universelle Gemeinde. Aber wenn die Ekklesia die Versammlung der Glaubenden ist, da muss uns klar sein, diese Versammlung der Glaubenden, die wird es eines Tages geben, nämlich vor dem Thron Gottes, wo wir alle miteinander, alle, die Jesus Christus nachfolgen, zusammen uns versammeln werden und ihn anbeten werden. Bis dahin ist es Gottes guter Plan, dass wir uns versammeln in lokalen Gemeinden. Tatsächlich gebraucht die Bibel das Wort Gemeinde fast immer im Hinblick auf lokale Gemeinde. Das heißt, wenn du herausgerufen bist aus der Welt und noch nicht angekommen bist in der lokalen Gemeinde, in die du hineingerufen bist, dann bist du irgendwo, ich weiß, bei Protestanten gibt es das nicht, im Limbo. Das geht eigentlich nicht. Es ist Gottes guter Plan, dass wir Teil einer Gemeinde sind. Die verbindliche Gemeinschaft in einer lokalen Gemeinde ist Gottes guter Plan. Es ist ein Geschenk an dich. Und die Bibel gebraucht alle möglichen Bilder dafür, und es ist vielleicht gut, die nochmal vor Augen zu haben. Deswegen habe ich sie hier nochmal zusammengepackt. Die Bibel beschreibt die Gemeinde als den Leib Christi, als einen Körper, als einen Leib. Und dieser Leib besteht aus Gliedern und Christus ist das Haupt. Ja, ein Bild aus 1. Korinther 12 zum Beispiel oder Epheser 4, 12 und folgende gebraucht das. Oder die Gemeinde wird beschrieben als eine Herde. Wir haben heute früh darüber nachgedacht, wie Ältesten Hirten in einer Herde sind. Und die Herde besteht aus Schafen, wir sind Schafe. Ja. Und sie braucht Hirten und der Erzhirte der Gemeinde ist Jesus Christus. Die Gemeinde wird beschrieben und Christus wird beschrieben letztendlich als ein großer Weinstock mit Reben. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben, wir müssen in Verbindung mit ihm bleiben und damit sind wir in Verbindung miteinander. Die Gemeinde wird beschrieben als ein Gebäude, als ein Tempel. Und wir sind lebendige Steine, wie 1. Petrus 2 sagt. Oder Epheser 2,19 beschreibt es auch, wie wir zusammengebaut werden, miteinander erbaut werden. Und Christus ist der Eckstein oder der Grundstein. Und er ist der Baumeister. Christus baut seine Gemeinde. Und die Gemeinde wird beschrieben als das Haus Gottes, als die Familie Gottes. Wir sind Bewohner, wir sind Familienmitglieder und er ist der Herr. Ich hoffe, ihr versteht, die Bibel kennt nicht ein Christsein außerhalb von Gemeinschaft. Das ist sein Plan, dass wir Teil werden in lokalen Gemeinden. Wenn ihr dazu das biblisch vertiefen wollt, 1. Korinther 12, Römer 12 machen das sehr deutlich. 1. Korinther 12, Abvers 12, Römer 12, Vers 4 und 5 machen das sehr deutlich. Wir sehen, dass Jesus Christus sagt, im Fall von Gemeindezucht, Matthäus 18, Jesus Christus selber sagt, gebraucht das Wort Ekklesia, er ist der das Wort Ekklesia einführte, Matthäus 16, Matthäus 18. Matthäus 18 sagt er, dass Dinge von Gemeindezucht vor die Gemeinde gebracht werden sollen. Da gibt es also irgendwie eine definierte Gruppe, vor die etwas gebracht wird. Man gehört dazu oder man gehört nicht dazu. 1. Korinther 5, genau das Gleiche. Die Gemeinde soll eine Entscheidung treffen. Und dann im 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 6, ist dann die Rede von den meisten, die etwas entschieden haben. Die meisten brauchen eine definierte Masse. Das heißt, es gibt eine klare Mitgliedschaft einer lokalen Gemeinde. Und das verstehen wir auch, dass wir Verantwortung gemeinsam tragen. Wer beruft Pastoren und Älteste, das macht die Gemeinde. Dazu muss man klar wissen, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Es gibt eine klare Grenze. Dieses Drinnen und Draußen ist absolut biblisch. Ja, passt nicht in unsere Zeit, aber das ist absolut biblisch. Die, die zu Gott gehören, waren immer drin und die nicht zu ihm gehören, waren immer draußen. Na, das war schon im Garten Eden so, Adam und Eva, solange sie mit Gott im Reinen waren, waren sie drin, danach mussten sie draußen sein. Das war später bei Noah und denen, die auf Gott vertrauten, so, die waren drinnen in der Arche, die anderen mussten draußen bleiben. Das war beim Volk Israel so, Gottes Erwählte waren drinnen und die anderen mussten draußen sein. Und als sie dann mit dem Lager durch die Wüste zogen, die unrein waren, mussten draußen sein, die anderen durften drinnen sein. Und dann zogen sie ins gelobte Land und Gottes Volk war da drin und die anderen waren da draußen. Und so ist das in der Gemeinde. Die herausgerufen sind aus der Welt, die zu Gottes Volk gehören, die sind drinnen und die anderen sind draußen. Und so wird es sein in der Ewigkeit. Die, die zu Gott gehören, die werden drinnen sein, im himmlischen Jerusalem, auf dieser neuen Erde leben und die anderen werden draußen sein. Drinnen und draußen. Gott kennt diese Grenze. Stell du sicher, dass du drinnen bist. Und deswegen gehörst du in eine lokale Gemeinde. Ich hoffe, ihr seid Mitglieder von lokalen Gemeinden. Dazu möchte ich deutlich sagen, Mitgliedschaft macht nur dann Sinn, wenn wir sie leben, gelebte Mitgliedschaft. Ja? Nur dann bist du wirklich ein Glied an einem Leib. Ich weiß, dass in der Corona-Zeit Livestream so richtig populär geworden ist, aber Livestream ist keine Gemeinde. Gottes Wort sagt sehr klar, dass wir nicht verlassen sollen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen. Ja? Hebräer 10, 25. Und nein, wir sollen miteinander leben, füreinander da sein. Das wird ganz deutlich, auch in Hebräer 10, ab Vers 24 schon sehr deutlich, was wir tun sollen, aufeinander Acht haben, einander anspornen, Anreiz zur Liebe und zu guten Werken. Das braucht ein wirkliches Miteinander. Deswegen kannst du nicht sagen, ja, ich bin ja irgendwie in der Gemeinde, ich schaue so im Livestream an, dann bist du nicht da. Dann schaust du von draußen mal rein, aber du bist nicht drin. Ja. Und du kannst auch nicht Woche für Woche in eine andere Gemeinde gehen, dann bist du zwar immer irgendwo drin, aber du bist nie wirklich Teil davon. Ich glaube, das reicht zu diesem ersten Punkt. Ich hoffe, es reicht. Ich hoffe, ihr seid überzeugt. Ich hoffe, ihr wart schon überzeugt. Christen gehören in lokale Gemeinden. Das war der einfachere Punkt. Die Bibel lehrt, Christen sollten Gemeindemitglieder sein. Aber in diesem Vortrag möchte ich darüber nachdenken, warum das jetzt auch gut ist. Wozu sind wir jetzt Teil von Gemeinden? Also, weil Gott es sagt. Ja, okay, Gehorsam ist immer gut, aber gibt es gute Gründe? Gibt es mehr, über das wir nachdenken können? Zum einen könnte ich hier einfach schweigen und sagen, schlagt doch alle das Buch auf, was ihr bekommen habt. Dieses Buch Gemeinde wiederentdecken. Es ist jetzt nicht ernst gemeint, der Vorschlag, also ihr könnt das Buch liegen lassen, aber das dritte Kapitel in diesem Buch, Gemeinde wiederentdecken, ist meines Erachtens, allein für das dritte Kapitel lohnt sich dieses Buch. Ich habe tatsächlich in unserer Gemeinde nur das dritte Kapitel drucken lassen, als Booklet, und habe es allen geschickt, die nicht regelmäßig kommen. Und allen anderen habe ich es gegeben und habe gesagt, lies es selber und dann gib es weiter. Und viele sind wiedergekommen, weil sie verstanden haben, warum sie Teil einer Gemeinde sein sollen. Wirklich, wirklich gutes Kapitel, wirklich hilfreich. Und wenn ihr in euren Gemeinden auch so Corona-Opfer habt, die sich daran gewöhnt haben, nicht mehr regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen, weil sie sich das während Corona abgewöhnt haben, ich kann euch nur ermutigen, nehmt das, nehmt dieses Booklet. Ich glaube, man kann das vielleicht sogar bei Evangelium 21 bestellen. Nehme fast an, das kann man. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich sehe Saskia gerade nicht, ob sie mir das signalisiert, aber ich glaube schon. Sonst schreibt mich an, schreibt mir eine E-Mail, ich besorge euch welche. Oder der Hans-Werner Deppe, der ist ja hier, der hat das, glaube ich, gedruckt damals für uns. Aber ich möchte das kürzer zusammenfassen und uns drei Aspekte nennen. Wozu ist Gemeindemitgliedschaft gut? Wozu sind wir in der Gemeinde? Drei Punkte, ganz einfach. Wir sind da, um unseren Gott immer besser kennenzulernen. Wir sind da, um füreinander da zu sein. Und wir versammeln uns als Gemeinden, um der Welt gemeinsam Christus zu bezeugen. Das sind die drei Dimensionen. Ganz einfach, der Blick nach oben, wir wollen Gott mehr erkennen. Der Blick zueinander, wir wollen füreinander da sein. Und der Blick nach draußen, wir wollen gemeinsam Christus bezeugen. Das sind die drei Punkte, über die ich für den Rest dieser Zeit mit euch nachdenken möchte. Das heißt, der erste Punkt ist, wir wollen unseren Gott immer mehr erkennen. Wir kommen zusammen, um Gott zu erkennen, denn da, wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln, da sagt er uns seine Gegenwart in besonderer Weise zu. Dass wir als zweite Wort könnte er da streichen, Druckfehler, weil er in besonderer Weise in der Gemeinde gegenwärtig ist. Gott ist da, wo wir uns versammeln. In besonderer Weise. Wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, da ist er. Ich hoffe, dir ist das klar. Wenn sich die Gemeinde versammelt unter Gottes Wort, ist der Rudi, hat das wunderbar gezeigt. Er ist durch sein Wort da, er ist da, er ist gegenwärtig. Wir sehen ihn nicht, aber er ist da. Wir sind bei ihm zu Gast in gewisser Weise. Und so können wir ihn mehr erkennen, da wo wir uns versammeln. Das Zweite ist, wir werden ihn vor Augen gemalt bekommen und einander dabei helfen, immer mehr auf ihn zu schauen, ihn immer mehr anzubeten. Wir haben heute früh schon über Epheser 4, Vers 11 nachgedacht, warum Gott Hürdenlehrer eingesetzt hat. Und dann heißt es in Vers 12, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir kommen in die Gemeinde und hören auf Hürdenlehre, werden zugerüstet, um Christus mehr zu erkennen. 2. Korinther 3, Vers 18 macht deutlich, dass da, wo Gottes Wort verkündigt wird und wir mit den Augen des Herzens, des glaubenden Herzens auf Christus schauen, wir umgestaltet werden durch das Wirken seines Geistes hinein in sein Ebenbild. Wir erkennen ihn mehr und das macht was mit uns. Und Paulus fährt dann fort in 2. Korinther 4 und sagt, deshalb wird er nicht müde, sein Amt auszuführen als Prediger des Evangeliums von der Herrlichkeit Gottes. Er verkündigt die Herrlichkeit Gottes, weil er sagt, das führt dazu, dass Menschen Christus mehr erkennen und im Schauen auf Christus werden sie verändert, hinein in das Ebenbild Christi. Wir erkennen ihn, wir bekommen ihn vor Augen gemalt und das hilft uns, ihn immer mehr anzubeten, ihm immer ähnlicher zu werden. Wir haben das gerade auch in der Predigt von Rudi so wunderbar gehört, nicht? Dass wir durch das Hören von Gottes Wort immer mehr zugerüstet werden zu jedem guten Werk. Deswegen predige das Wort. Also wir brauchen die Verkündigung von Gottes Wort. Und ich glaube, wir wissen das alle. Da, wo wir zusammenkommen und unter Gottes Wort kommen, ist das nochmal was anderes, als wenn ich meine Bibel lese. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, dass du zu Hause deine Bibel liest und sagst, da nehme ich mehr mit als bei der Verkündigung von Gottes Wort in der Gemeinde. Ich hoffe, das ist nicht so. Was ja der Unterschied ist, wenn ich meine Bibel lese, bin ich unheimlich gut darin, an den Dingen mich aufzuhalten, die mich ganz besonders ansprechen und mich bestärken und ermutigen. Und ich denke über die Dinge nach, die mir sowieso schon gefallen. Und über andere Dinge, die so ein bisschen pieksen, da lese ich schnell drüber hinweg. Aber wenn dann sonntags der Prediger gerade an diesen Stellen ausharrt und tiefer bohrt und sie in mein Leben hineinspricht, das macht was. Und so erkenne ich Gott mehr. Er spricht mir mehr ins Leben. Deswegen brauchen wir die Verkündigung von Gottes Wort. Wir müssen zusammenkommen, um ihn immer mehr zu erkennen. Wir brauchen auch die Versammlung der Gemeinde, damit wir sicherstellen, dass wir wirklich ihn erkennen und nicht irgendwelche schlechten Kopien von ihm. Das Miteinander schützt vor falscher Lehre. Denn ich persönlich, wenn ich so bei YouTube unterwegs bin, klick mich durch und dann komme ich zu irgendwelchen Leuten, ich höre irgendwelche Dinge. Wenn ich jemanden neben mir habe, der nach der Predigt zu mir sagt, hey, was der gesagt hat, das war jetzt aber echt schräg. Dann kann mir jemand helfen, nochmal darüber nachzudenken, war das, was der jetzt gerade gepredigt hat, biblisch oder nicht? Damit meine ich nicht, hat es mir gefallen oder nicht? Das ist nicht die Frage. Manchmal tut uns die Verkündigung von Gottes Wort erstmal weh, weil es uns nicht bestätigt in dem, was wir vielleicht bisher glauben. Wenn es aber biblisch ist, dann hat es uns geholfen, ihn mehr zu erkennen. Aber manchmal hilft auch das Miteinander zu sagen, hey, was hier gerade gesagt wurde, das war nicht biblisch. Wir brauchen einander, um die Geister besser prüfen zu können. Das ist unser biblischer Auftrag in 1. Johannes 4, 1. Prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Die Gemeinde hilft uns dabei. Die Gefahr ist groß, dass wir uns abwenden vom wahren Evangelium. Paulus hat einen ganzen Brief geschrieben darüber, an die Galater. Fängt damit an, anstatt für sie zu beten, wie er es sonst für jede Gemeinde getan hat, einfach nur: mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt. Die Gefahr ist real. Wir brauchen einander, das hilft, das stärkt. Wir können einander helfen, zu erkennen, wo wir auf Abwege geraten. Und so erkennen wir den wahren Gott, den biblischen Gott immer mehr. Das muss unser Ziel sein. Das heißt, komm zusammen, um Gott mehr zu erkennen, um ihn mehr anzubeten. Und ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber man kann natürlich im Radio irgendwie christliche Musik hören. Oder ich komme in eine Gemeinde und singe, wie hier gerade gemeinsam, Lieder zur Ehre Gottes. Ich hoffe, das macht was mit euch. Wir kommen zusammen, um mehr auf Gott zu schauen. Und das verändert uns. Mehr hinein in sein Ebenbild. Deswegen müssen wir zusammenkommen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt: wir kommen zusammen, um füreinander da zu sein. Auch das ist ein biblischer Auftrag. Wir sollen Anteil nehmen an Freud und Leid. Ja, Römer 12, Vers 15 und 16. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden, seid eines Sinnes untereinander. Oder 1. Thessalonicher 4, 18. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Es ist wirklich gut, in der Bibel einfach mal zu schauen, diese ganzen Formulierungen, die einander, untereinander, miteinander, füreinander haben. Und da sehen wir, wie stark die Bibel in diesen Kategorien denkt. Dass wir da sind. Und wir sind da, um aneinander Anteil zu nehmen. Wenn du die Gemeinschaft der Gemeinde meidest, wer ist dann da für dich, wenn du traurig bist? Wer tröstet dich? Wo findest du Ermutigung? Wo findest du Wegweisung? Wir brauchen einander, um einander zu belehren, zu einander ermutigen, einander zu ermahnen. Was wir gerade getan haben, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, sagt Epheser 5, Vers 19. Ja, dazu kommen wir zusammen. Das Gleiche sehen wir in Kolosser 3, 16, das ist eine Parallelstelle dazu. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Oder 1. Thessalonicher 5, 11. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen. Ich habe heute früh über das Ältestenamt gesprochen. Die Vorkonferenz war gerichtet an Älteste, an Pastoren. Und ich habe da betont, dass nach 1. Timotheus 3 dieses Amt Männern vorbehalten ist. Ich möchte deutlich sagen, die Verantwortung, einander in dieser Weise zu lehren, zu ermahnen, zu ermutigen, die ist für alle, für Männer und Frauen. Es braucht Frauen, die tief gegründet sind im Wort Gottes. Und die Verantwortung übernehmen, einander auch zu ermutigen oder auch mal zu ermahnen und zu lehren. Ja, das ist eine Aufgabe an alle Christen. Wir sollten einander korrigieren, wir sollten einander Sünde bekennen, wir sollten füreinander beten. Auch das finden wir alles in der Schrift. Ja, Galater 6, Vers 1. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung geeilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Dafür kommen wir zusammen. Einander Lasten tragen. Einander mit sanftmütigem Geist zurechthelfen. Damit wir den Weg der Nachfolge weitergehen. Ja, oder Jakobus 5, Vers 16. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander. Ich weiß nicht, wie es dir zu Hause geht, wenn du da sitzt und der Geist Gottes überführt dich von Sünde. Das kann niederdrückend sein. Wie gut ist es, wenn ich in einer Gemeinschaft mit Glaubenden bin, wo ich meine Sünde bekennen kann und jemand an meine Seite kommt und sagt: Matthias, ich möchte dir die Gnade Gottes zusprechen. Jetzt, wo der Geist dich überführt hat von der Schuld, möchte ich dir zusagen, da wo du deine Sünde bekennst, er ist treu und gerecht und er vergibt dir. Oh. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich brauche diesen Zuspruch regelmäßig. Deswegen ist auch wichtig, dass wir in der Gemeinde echt miteinander sind. Dass wir einander nicht vormachen, wie heilig wir alle sind, sondern dass wir eingestehen, wir sind alle immer noch. Wir sind schon Heilige in Christus Jesus, aber wir sind auch immer noch Sünder. Und deswegen ist Raum dafür da, Sünden zu bekennen und dann einander Vergebung zuzusprechen, füreinander zu beten, füreinander einzutreten. Und wir brauchen einander, um einander mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, zu dienen. Wir wollen einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Ja, das ist Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Wir wollen uns dienen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. 1. Petrus 4, Vers 9. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren, und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Ist dir klar, wozu Gott dir Gaben gegeben hat? Für die Gemeinde. Damit du anderen damit dienst. Ja, 1. Korinther 12, Vers 7. Wir haben die Gaben empfangen zum Nutzen aller. Nicht für deine persönliche Bereicherung, nicht damit du irgendwie für dich selber irgendwas Tolles tun kannst. Sie sind dir gegeben worden zum Nutzen aller. Gott beschenkt dich mit Gaben, und wenn du dich aus der Gemeinde fernhältst, dann fehlen die in der Gemeinde. Und du entziehst dich dem Segen der Gaben anderer, die dir zugutekommen können. Wir kommen zusammen, weil wir voneinander profitieren. Dass wir einander zur Liebe, zu guten Werken anreizen, einander mit Liebe, in Liebe dienen. Wir sollen einander lieben. Ganz konkret. Ja? Das ist das neue Gebot, was Jesus uns gibt, dass ihr euch untereinander liebt, sagt Jesus, wie ich euch liebe. Er spricht uns seine Liebe zu und gebietet uns nun, und jetzt liebt einander mit dieser Liebe. Ja, wenn du die Gemeinde meidest, wo geht deine Liebe hin? Wer empfängt deine Liebe? Wer hat etwas von der Liebe, die Gott durch seinen Geist in dein Herz gegeben hat? Gib sie weiter, lass sie fließen. So will Gott andere überströmen mit seiner Liebe. Durch dich. Und wir kommen zusammen, um dann einander wertzuschätzen, höher zu achten, einander höher zu achten als uns selbst, wie Paulus an die Philipper schreibt. Komm mit Wertschätzung für andere, komm in der Erkenntnis, dass Gott dir die anderen geschenkt hat als eine gute Gabe in deinem Leben. Und die besonders schwierig sind, die hat Gott dir gegeben zur Heiligung. Also das ist das Zweite, was wir bedenken sollten. Gott ruft uns zusammen in lokale Gemeinden, damit wir ihn mehr erkennen. Und er ruft uns zusammen, damit wir füreinander da sein können. Und dann drittens, er ruft uns zusammen, damit wir miteinander der Welt Christus bezeugen können. Ein Wort an die Evangelisten unter uns. Ich bin so dankbar, dass es euch gibt. Aber mich macht sehr nervös, dass viele Evangelisten meinen, sie brauchen keine lokale Gemeinde. Und ich glaube, wir verstehen Evangelisation oft falsch. Meine persönliche Beobachtung ist, dass die effektivste Evangelisation nicht die ist, die losgelöst von Gemeinde stattfindet. Du kannst dich auf den Marktplatz stellen und das Evangelium verkündigen, hoffentlich mit viel Liebe und Klarheit. Ich weiß nicht, wie viel Frucht Gott dadurch bringt. Ich weiß nicht, wie viele Menschen wirklich zum Glauben gekommen sind. Und ich glaube, du weißt es auch nicht, weil selbst wenn die Leute dann irgendwann mit dir im Gebet gebetet haben und weitergegangen sind, du hast ja keine Ahnung, was aus denen geworden ist. Und das Gebet kann ernst gewesen sein und Ausdruck einer wirklichen Bekehrung gewesen sein, oder es kann einfach nur etwas gewesen sein, was aus der Laune herauskam, rein menschlich und morgen keine große Rolle mehr spielte. Das wirkliche Werk der Evangelisation tut Gott durch seine Gemeinde. Ich hoffe, dir ist das klar. Gott ruft uns zusammen, weil das sein Evangelisationsplan ist. Und das beginnt damit, dass wir in der Gemeinde das Evangelium verkündigen. Wir predigen das Wort, wir predigen das Evangelium. Ich kann sagen, das ist vielleicht typisch München-Mitte, aber in unserer Innenstadtgemeinde habe ich jeden Sonntag, in drei Gottesdiensten, in jedem Gottesdienst, Menschen, die noch nicht bekehrt sind. Wie fantastisch! Mir werden Menschen zugeführt, die setzen sich dahin und ich darf predigen, das Evangelium. Das ist doch die beste Evangelisationsmethode überhaupt, funktioniert viel besser als auf dem Marktplatz, wo die einmal vorbeirennen. Da sitzen sie still. Und rechts und links sitzen andere Leute, die können nicht mehr abhauen. Die Gemeinde ist ein fantastischer Ort für Evangelisation. Und das geht dann weiter nach dem Gottesdienst. Und deswegen braucht es uns alle und nicht nur einen Prediger. Es braucht uns alle, weil wir alle darauf bedacht sind, die Gäste zu begrüßen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sicherzustellen, dass sie das Evangelium wirklich verstanden haben. Eine wirklich gute Gemeinde lebt das. Die hat einen Blick für die Verlorenen, die in ihre Türen quasi hineinlaufen. Ja, und das passiert wirklich. Mir ist mal eine Nachbarin ins Gemeindehaus reingelaufen, die hatte so einen kleinen weißen Hund, die wohnte gegenüber von der Gemeinde, hatte ehemals in so einem Bierkeller gearbeitet, hatte ein Wahnsinnsmundwerk, also was die für Worte kannte, die dürfte ich hier nicht sagen, dann würde ich sofort rausgeworfen werden. Die hatte so einen kleinen weißen Hund, hatte inzwischen Sauerstoffmaske, Rollator und ihr kleiner weißer Hund rannte durch die offene Gemeindetür in unser Gemeindehaus. Hat er vorher nie gemacht, eines Tages läuft er rein, sie hinterher. An dem Tag waren gerade ein paar Frauen aus unserer Gemeinde, die rausgehen wollten zum Evangelisieren. Die sagten, oh, das ist ja praktisch, die kommen hier gleich hergelaufen. Dann haben sie gleich angefangen zu evangelisieren, die ist dann relativ schnell weg. Und zwei Tage später ist sie den gleichen Frauen auf der Straße wieder in die Arme gelaufen. Und hat sie gesagt, okay, ich gebe auf. Gott, was willst du von mir? Die Frau durfte ich später taufen, die kam mit Rollator und Sauerstoffflasche an den See. Wusste nicht genau, wie wir das dann machen sollten, aber das ist eine andere Geschichte. Aber so agiert Gott. Gott führt uns Menschen zu. Eine Gemeinde, die ich erlebt habe, vorbildlich für mich war, ich hatte früher viele Dienste hier in London zu tun, in St. Helens Bishopsgate, eine Gemeinde, die vielleicht manche von euch schon mal von gehört haben. Ich war das erste Mal da und der Prediger predigt zu einer Gemeinde, vielleicht 500 Leute da und ich saß irgendwo so da mittendrin und nach dem Gottesdienst auf einmal steht der vor mir und sagt, hey, du bist neu hier. Und das Erste, was er herausfinden wollte, ist, ob ich Christ bin, ob ich das Evangelium verstanden habe. Als er gemerkt hat, ich bin Christ, ist er weitergegangen. Dann stand ich, wo man dann hingeht, wenn man keinen kennt, stand ich dann am Büchertisch. Kurz danach kam jemand auf mich zu und sagte, hallo, bist du neu hier? Hast du auch irgendwo eine Gemeinde? Gehst du sonst irgendwo hin? Und wollte sicherstellen, dass ich Evangelium kann. Ich bin, glaube ich, an dem ersten Sonntag dreimal angesprochen von Leuten, die mir wirklich sicherstellen, die mir helfen wollten, das Evangelium zu verstehen. Ich hoffe, eure Gemeinden agieren so. Gott gebraucht die Gemeinde zur Evangelisation in der Gemeinde. Im Kindergottesdienst, was ist die größte Gruppe, die ihr evangelisieren solltet als Gemeinde? Eure Kinder. Und natürlich machen Eltern das zu Hause, aber wie wertvoll ist es, einen Kindergottesdienst zu haben, in dem das Evangelium weitergesagt werden kann an die nächste Generation. Und Kinder, die ihre Freunde aus der Schule, aus dem Kindergarten, aus was auch immer, Sportverein mitbringen, denen wir das Evangelium sagen können. Es braucht diese Evangelisation in der Gemeinde. Wir führen in der Gemeinde den Christsein-Entdecken-Kurs durch. Machen wir dreimal im Jahr, März, Juli und November. Ihr könnt euch vorstellen, ich bin gerade mittendrin, Dienstag geht es weiter. Christsein entdecken. Und wir haben aktuell einen Kurs, ich glaube, wir haben 24 Teilnehmer. Ist fantastisch. Wo kommen die alle her? Na, unsere Mitglieder laden die ein. Das sind Mitglieder, die vielleicht sagen, du, ich tue mich ein bisschen schwer damit, meinen Nachbarn, meinen Kollegen, meinen Schulfreund zu evangelisieren. Aber kostenloses Abendessen für Studenten, immer attraktiv, lade ich ein, bringe ich mit in die Gemeinde und ich setze mich aber nur neben die und dann kommt Matthias und evangelisiert die für mich. So funktionieren wir als Gemeinde. Ich könnte mich da vorne hinstellen, ist ja keiner da. Die laden ein und wir agieren zusammen und nicht jeder hat die gleiche Gabe, aber wir bereichern einander und helfen einander und so evangelisiert die ganze Gemeinde miteinander. Und das geht weiter, wenn wir aus der Gemeinde hinausgehen, in unser Umfeld hinein. Ja, im Prinzip gehe ich jetzt mit uns hier diesen Auftrag von Jesus aus Apostelgeschichte 1, ja, dass wir seine Zeugen sein sollen in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an den Ende der Erde. Wir gehen das jetzt gedanklich einmal durch. Also wir fangen an in unserer eigenen Gemeinde, ich habe gerade erklärt wie. Und dann gehen wir raus. Und da heißt es 1. Petrus 3,15, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung für jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Also ganz klar, der Auftrag gilt uns allen. Oder 2. Korinther 5, Vers 20, sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Klarer Auftrag, wir haben den Auftrag zu evangelisieren, aber nicht jeder von uns ist in gleicher Weise dazu begabt. So, jetzt kann ich entweder sagen, das überlasse ich jetzt den Evangelisten und ich ziehe mich darauf zurück und sage, das ist halt nicht mein Ding. Oder ich verstehe, Gott hat mir doch Geschwister gegeben, damit ich das mit denen gemeinsam tun kann. Und ich werfe einfach nur ein paar Ideen in den Raum. Ein älterer Bruder aus unserer Gemeinde hat einen großen Freundeskreis, alles Nichtchristen, hat viele Kollegen, Er hat eine leitende Stellung inne, wohnt in der Nachbarschaft, kennt da viele Leute und er lädt im Sommer 2-3 Mal zu großen Grillpartys bei sich ein. Seine nichtchristlichen Bekannten, Freunde. Und er lädt immer ein paar Leute aus der Gemeinde ein. Er hat irgendwann mich mal eingeladen, hat mir gesagt, hier mit dem solltest du reden. Ja. Oder häufiger, wenn ich Trauungen mache, sagt mir das Brautpaar vor, ich spreche das mit denen an. Ich sage, wenn ich die Trauung mache, gibt es nachher irgendwen, mit dem ich reden soll. Irgendwie Verwandte, die nicht gläubig sind. Und die sagen mir, ja, pass auf, dann machen wir bei der Sitzordnung gleich so, dass wir dich da hinsetzen. Ja, ich sage immer, setz mich nicht mit den Gemeindeleuten an den Tisch, das ist langweilig. Ja. So können wir einander helfen. Seht ihr, das ist so einfach. Ich muss die ja gar nicht selber evangelisieren. Ich kann ja meine christlichen Freunde, die besser evangelisieren können als ich, einladen. Und ich lade meine nicht-christlichen Freunde ein, damit meine christlichen Freunde meine nicht-christlichen evangelisieren. Dazu ist uns Gemeinde gegeben. Wir sind zusammengestellt, um einander so zu ergänzen. Der eine hat die Gabe der Gastfreundschaft, die er in besonderer Weise lebt. Der andere ist stärker im Evangelisieren. Wir alle haben einen gemeinsamen Auftrag und wir leben ihn mit unseren unterschiedlichen Gaben. Seht ihr, so will Gott uns gebrauchen, um Menschen zu erreichen. Nächster Schritt, ein Schritt weiter. Wir gehen ein bisschen weiter und sehen, vielleicht ist der nächste Stadtteil noch unerreicht oder das nächste Dorf oder die nächste Stadt. Und wir schauen, habe ich Gemeindemitglieder, die von dort her, dahin zu uns reinfahren? Und dann ist die Frage, können wir dort eine Gemeinde gründen? Gemeinden gründen Gemeinden. Und das ist ein großartiges Instrument in der Evangelisation, indem wir das Evangelium hinbringen, der Welt Christus bezeugen. Indem wir einen neuen Ort schaffen, an dem das Evangelium verkündigt wird, wo Menschen zusammenströmen und die Nachbarn und die Menschen sehen, boah, was ist da los, da gehe ich auch mal hin, das ist irgendwie interessant. Die sehen so happy aus. Gemeindegründung ist ein wunderbares Instrument in der Evangelisation. Gemeinden gründen Gemeinden, du alleine kannst das nicht. Wir brauchen einander dafür, dafür kommen wir zusammen und senden aus. Und schließlich senden wir aus Missionare. Denn wir tragen das Evangelium bis an die Enden der Erde. Auch das können die wenigsten für sich alleine. Wir brauchen welche, die gehen und wir brauchen andere, die geben, damit sie gehen können. Wir brauchen wieder viele, die beten, denn letztendlich ist Bekehrung immer das Werk Gottes. Das heißt, wir brauchen eine große Gruppe, die hinter dem Missionar steht. Ja? Und genauso war es mit den ersten Missionaren, als Paulus und Barnabas ausgesandt wurden. Da fastete und betete eine ganze Gemeinde und sandte sie aus. Und wir sehen später, dass sie finanziell ausgestattet werden, damit sie ihren Dienst tun können. Das muss doch unser Ziel sein, dass wir einander so unterstützen, um das Evangelium weiterzutragen. Das heißt, Gemeinden sammeln sich, um der Welt Christus zu bezeugen. Und ein letzter Punkt, wie wir das tun? Wir tun das durch unsere Liebe untereinander. Was hat Jesus gesagt? Ein neues Gebot gebe ich euch. Dass ihr euch untereinander liebt. Und dann, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Seht ihr, das kannst du alleine nicht. Wir brauchen einander. Wir versammeln uns, um der Welt um uns herum Christus zu bezeugen in der Liebe, die wir füreinander haben. In unserem Miteinander. Wenn die jungen Leute aus unserer Gemeinde zu den Senioren ins Altenheim gehen und dort in der Adventszeit Weihnachts- und Adventslieder singen und die Senioren laden ihre Bekannten im Alter, wir haben das gehabt im Seniorenstift bei uns, ein Hauskreis von jungen Leuten, Singles, fast alle Singles, sind hingegangen zu einem unserer ältesten Gemeindemitglieder in Seniorenheim und die Senioren, die hat gesagt, da lade ich ein paar Freunde zu ein, da kommen bestimmt gerne Leute. Und die haben alle gesagt, woher kennst du die alle? Aus meiner Gemeinde. Fantastisch. Und hier, da ein Staunen entsteht. Ein Krankenhaus, regelmäßiger Besuch. Und das wirft Fragen auf. Warum diese Liebe generationenübergreifend mit Leuten, mit denen du eigentlich nichts zu tun haben würdest? In unserem Miteinander wird Christus sichtbar. An der Liebe, die wir untereinander haben. Immer wieder lesen wir das in der Schrift, dass Menschen gerade auch daran erkennen, dass wir Jesus nachfolgen. Das war es, was ich euch mitgeben wollte. Wozu sind wir hier? Wozu sind wir Teil einer Gemeinde? Nun, um Gott immer mehr zu erkennen, um füreinander da zu sein und um der Welt Christus zu bezeugen. Wie kann das konkret aussehen? Ich gebe euch etwas mit. ich habe quasi diesen Vortrag mal bei uns in der Gemeinde gehalten, daraus ist ein Gemeindeverständnis entstanden. So sieht die Karte aus, kriegt jedes neue Mitglied, hat jedes Mitglied von uns, liegt in meiner Bibel, mit kleinen Piktogrammen, unsere Vision. Zur Ehre Gottes wollen wir als FEG München Mitte Gott erkennen, einander dienen und Christus bezeugen. Und dann haben wir hinten ein bisschen weiter ausgeführt, wie wir das tun wollen. Das sieht so aus und wir haben eine längere Einleitung dazu gemacht. Ich gebe das mal ganz bewusst als Anregung weiter für deine Gemeinde. Vielleicht hilft es eurer Gemeinde, sich mehr darauf zu besinnen, wozu sind wir eigentlich wirklich hier, wenn ihr das mal miteinander besprecht, vielleicht miteinander sowas formuliert, einander immer wieder daran erinnert. Ja, ich lese euch das einmal vor und dann höre ich auf. Das ist die Einleitung. Wir vertrauen darauf, dass wir allein aus Gnade durch den Glauben an unseren Retter und Herrn Jesus Christus Kinder Gottes und Teil seiner Gemeinde geworden sind. Gott selbst hat die Gemeinde durch Jesu Blut erkauft und sorgt für sie zu seiner Ehre, zu unserem Besten und zum Segen für die Welt. Mit seiner Hilfe wollen wir uns als Mitglieder der FEG München Mitte darum bemühen, Jesus Christus in verbindlicher Gemeinschaft nachzufolgen. Deshalb sind uns folgende Dinge wichtig. Erstens, wir wollen Gott immer mehr erkennen. Wir wollen demütig auf Gottes Wort hören, ihn anbeten, ihm durch das Schauen auf Jesus Christus immer ähnlicher werden. Wir wollen auf seine Gnade vertrauen, im Glauben wachsen und lernen, unser Leben an Gottes Willen auszurichten. Wir wollen unsere gemeinsamen Gottesdienste und Treffen zu einer hohen Priorität machen. Zweitens, wir wollen einander dienen. Wir wollen einander mit dem Wort Gottes ermutigen, uns durch Abendmahl und Taufe sichtbar an das Evangelium erinnern und zur Liebe in Wort und Tat motivieren und uns wo nötig auf liebevolle Weise zurück zu Christus rufen. Wir wollen füreinander beten und Anteil nehmen an den Freuden und Nöten unserer Glaubensgeschwister. Unsere Begabungen wollen wir für den Bau von Gottes Gemeinde einsetzen. Und schließlich, wir wollen gemeinsam Christus bezeugen. Wir wollen unserem Umfeld durch unser liebevolles Miteinander Zeugnis von ihm geben. Wir wollen einander dabei unterstützen, mutiger unserem Glauben mit Worten und durch praktische Nächstenliebe zu bekennen. Durch Gebet und freiwillige Spenden wollen wir den Dienst unserer Ortsgemeinde fördern und außerdem diejenigen unterstützen, die wir ausgesandt haben, um das Evangelium an anderen Orten weiterzusagen. Und das ist bei uns konkret. Wir bilden Pastoren aus, senden sie aus, wir gründen Gemeinden, unterstützen die und wir senden Missionare in alle Welt und unterstützen sie. Gott gebe zu unserem Wollen das Vollbringen. Amen. Ich hoffe, du weißt, warum du in einer Gemeinde bist. Ich hoffe, Gott darf dich gebrauchen und dich segnen, sodass du ihn mehr erkennst, dass du erlebst, wie gut es ist, füreinander und miteinander da zu sein, sodass wir miteinander ihn bezeugen können, der Welt, die ihn kennen muss. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für deine große Gnade in unserem Leben. Herr, du hast uns herausgerufen aus der Welt, in der wir einst alle lebten. Du hast uns herausgerufen aus dem geistlichen Tod. Du hast uns die Augen geöffnet, sodass wir nicht mehr blind, sondern sehend sind und deine Herrlichkeit erkennen dürfen. Du hast uns die Ohren geöffnet, sodass wir dein Wort verstehen. Du hast uns die Herzen aufgetan, sodass wir Acht haben auf das, was du uns zu sagen hast. Herr, danke für deine große Gnade und danke, dass du uns hineinrufst in lokale Gemeinden, in deinen Leib, sodass wir miteinander unter deiner guten Herrschaft leben dürfen. Danke, dass du uns beschenkst mit Gaben, sodass wir hören dürfen von denen, die dein Wort verkündigen, sodass wir wachsen können in der Erkenntnis deiner selbst. Danke, dass du uns befähigst, sodass wir einander dienen können mit den Gaben, die du uns gibst. Und danke, dass du uns als deine Zeugen in dieser Welt belassen hast, zu deiner Ehre. So gebrauche uns zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Amen.
Vielen Dank, dass du diesen Beitrag von Evangelium 21 gehört hast. Auf unserer Internetseite www.evangelium21.net findest du in der Mediathek über 2000 weitere Beiträge, die deinen Glauben stärken. Evangelium 21. Impulse, um Gemeinden zu stärken.